Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Liebe Ausgeglaubt-Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder da. Nach dem RevLab-Festival haben wir uns bereits wieder frisch gemacht für eine Ausgeglaubt-Aufnahme, Stefan.
Und Manu hat die ganz, ganz tiefe Stimme montiert heute Morgen.
Ja, ich bin, man hört es mir noch an, ich bin noch nicht ganz auf dem maximalen frischen Zustand, ja.
Ja.
Ja, Stefan, wir stellen uns kurz vor.
Lass uns zuerst noch kurz sagen, was wir heute als Thema besprechen werden. Wir werden nämlich über den Pfarrercheck sprechen. Und wenn ihr das noch nicht kennt, keine Angst, es geht nicht um irgendein kircheninternes neues Verfahren, um die Pfarrerinnen und Pfarrer auszusieben und die Besten auszuwählen, sondern es geht um eine PR-Aktion, die jetzt seit mehreren Jahren läuft und immer wieder vorkommt, aber dazu später mehr.
Ja. Genau, und jetzt, Stefan, wer ist hier an diesem Podcast beteiligt? Du bist reformierter Theologe, arbeitest bei der EKS, bei der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz. Das ist der Dachverband der Reformierten Kirche. Und ich stelle dich heute mal vor als ein ganz wichtiger Teil der Cola Zero Werbekampagne oder Industrie. Du bist selbst für einen Teil des Umsatzes verantwortlich in der Schweiz durch deinen unfassbaren Konsum von Cola Zero. Und das hat dich ausgezeichnet, seit wir zusammenarbeiten. Du hast inzwischen sogar einen eigenen Kühlschrank, der eigentlich bis oben voll ist mit Cola, und hast mit der Reinigungskraft einen Deal, dass sie dir deine leeren Flaschen entsorgt, oder hast schon bei uns ganze Schränke gefüllt mit PET, das du natürlich dann immer fachgerecht entsorgst, aber es ist schon erstaunlich, wenn man sieht, was du da so weghaust. Man fragt sich, ob sich deine Pupillen eigentlich irgendwann mal noch ein bisschen schließen, wenn die Wirkung des Koffeins nachlässt.
Oh Manu, da triffst du wirklich einen wunden Punkt. Ich habe gerade gestern auf der Zugfahrt nach Zürich habe ich Apokalypse und Filterkaffee gehört, und da hat Micky Beisenherz von einer Studie gesprochen, die gezeigt hat, dass Menschen, die künstliche Süßstoffe trinken, und das ist ja Cola Zero in Reinform, deutlich schneller altern und eine schlechtere Gedächtnisleistung haben.
Also, okay. Ja.
Schauen wir mal, wie lange es den Podcast noch gibt. Ja, und diesen Podcast, glaube ich, mich zu erinnern, nehme ich mit Manuel Schmidt auf, seit mehreren Jahren. Auf jeden Fall ist Manu dann im RevLab zum Co-Leiter geworden mit Evelyn zusammen und schmeißt da den Laden mit einem ganz fantastischen Team. Und was man über Manu wirklich wissen muss, ist, er ist einerseits ein Workaholic, aber er ist auch so empathisch und committed, dass er nach 2 Tagen RevLab Festival, eigentlich waren es ja 2 Wochen für euch mit Vorbereitung und Aufbau und wenig Schlafen und so, dann doch noch bei der Tagung zu spirituellem Missbrauch Grenzen des Heiligen erschienen ist in Zürich. Und wüsste man nicht, was der hinter sich hat, hätte man gedacht, ah, der hat ausgeschlafen und ist erst auf den Nachmittag gekommen. So ist Manu.
Ja, danke, danke. Jetzt, wir haben noch unsere Kategorien, dass wir die nicht vergessen. Also soll ich mal mit dem Halleluja beginnen?
Ja, ich ahne schon, was kommt.
Ja, mein Halleluja ist, dass nicht nur erfolgreich überlebte, sondern auch wirklich richtig gelungene RevLab Festival, das wir letztes Wochenende gefeiert, durchgeführt haben. Das war wirklich eine riesige Freude, eine Fülle von Eindrücken, von Begegnungen, von Live-Events. Es war wie ein Rausch. Also, das Festival hat begonnen und dann tauchen die ersten Leute auf und ich drehe mich um und du hier und du hier, Leute von fern und nah aus allen möglichen Lebenszusammenhängen sind da wieder aufgeschlagen und ich habe auch die Aufnahmen enorm genossen. Also es hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Ihr könnt euch freuen, liebe Zuhörende, auf all die Folgen, die in der kommenden Zeit, wir werden das nicht alles auf einmal bringen, so ein bisschen je nachdem, in welchem Podcast die Gespräche untergebracht sind, werden wir das die nächsten Wochen veröffentlichen. Und da ist wirklich ganz viel richtig, richtig, richtig Gutes dabei. Ich habe einige meiner Podcast-Helden getroffen. Wolfgang M. Schmidt, mit ihm habe ich ein Gespräch geführt im Format Theo Lounge über Apokalypse und in Filmen und Serien und im wahren Leben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe die sogenannte Gegenwart moderieren dürfen. Das ist ja, Stefan, einer auch unserer gemeinsamen Lieblingspodcasts.
Eindeutig. Du hast Ijoma Mangold getroffen.
Genau, mit Ijoma.
Und du darfst das jetzt ja selbst nicht sagen, deswegen bringe ich das jetzt in den Podcast ein. Ijoma Mangold hat sich dann auch ein bisschen als Groupie von dir geäußert, weil er nämlich euren Philosophie-Podcast hört und liebt und anscheinend ganz gut kennt, oder?
Ja, das hat mich total erstaunt. Das war für mich natürlich der ultimative Ritterschlag, dass Ijoma, als ich ihm erzählt habe, ich würde auch einen Philosophie-Podcast verantworten, zusammen mit Heinz-Peter Hempelmann, dass er dann sagt, was, den macht ihr und so, das wäre der Einzige, den er regelmäßig hören würde unter den Philosophie-Podcasts im deutschsprachigen Raum. Das hat mich schon sehr gefreut, ja. Ja, das hat echt wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann ein krönender Abschluss noch mit Olivia Röllin am Sonntagabend. Und dann war ich wirklich reif für die Insel. Also ich war mal wieder episch, also das ist schon das anstrengendste Wochenende des
Manu, wenn du sagst, reif für die Insel, ist das für Berner Ohren was ganz Lustiges, weil bei uns heißt das Universitätsspital Insel.
Ach so, ja gut, ja genau, irgendwo zwischen Erholungsinsel und Einlieferung war ich da dann schon, aber ja, aber es bleiben ganz viele positive, dankbare Eindrücke zurück. Ich schaue auf das Festival zurück, auf all die Leute aus unserer Community, die da gekommen sind. Manche aus Berlin, aus München angereist, im Hotel übernachtet und das ganze Festival mitgenommen. Also das hat mich schon beeindruckt. Also sehr, sehr cool.
Jetzt, wo niemand zuhört, wir beide so ganz unter uns sind, welche Begegnung hat dich am allermeisten gefreut?
Das kann ich wirklich so eigentlich nicht beantworten, weil ich habe zum Beispiel enorm Freude gehabt, dass ein Arzt, der meine Schulter behandelt hat, in Adelboden aufgekreuzt ist und das Festival fast ganz miterlebt hat. Oder Mark Moser ist gekommen, ein guter Freund von mir, der da noch. Also ich habe mich über viele Leute gefreut, die dann teilweise sich das möglich gemacht haben, obwohl ich gedacht habe, sie schaffen es nicht und so. Ijoma Mangold war schon er und Lars war schon so ein bisschen mein Starstruck Moment mit den beiden so auf der Festbank einen Kaffee zu trinken und Mittag zu essen und so. Das war schon sehr speziell. Und ich glaube, in dem Gespräch mit Olivia Röllin, da war ich einfach auch schon, ich war so froh, dass das alles gut gegangen ist und das hat auch richtig Spaß gemacht mit ihr. Und dann haben wir uns dann nachher im Backstage noch so Demotivationskalendersprüche haben wir uns zugesagt und uns doch wirklich köstlich über diese Sprüche amüsiert. Ja, das war schön. Also ganz viele gute Begegnungen.
Cool. Sehr gut. Naja, dann bleibt ja mir jetzt wahrscheinlich, wenn du das Halleluja geschnappt hast, verständlicherweise, dann bleibt mir wahrscheinlich das Stoßgebet. Ja, Manu, eigentlich wäre es ja eine erfreuliche Sache, so eine Tagung zu Grenzen des Heiligen, spiritueller Missbrauch. Sind da übrigens auch einige gekommen, die unseren Podcast hören, auch weil sie in unserem Podcast von der Tagung erfahren haben. Also herzliche Grüße an euch alle, war sehr cool. Aber ich werde diese Typen nicht los. Ich meine, diese Typen mit diesen ganz, ganz hässlichen Faltflyern, die beim Eingang stehen. Und da steht drauf Pfarrercheck. Und die kreuzen überall auf, wo wir eine Veranstaltung haben. Das schreiben die auch auf der Webseite, dass man da ganz günstig Material bestellen kann, um bei Synoden, Tagungen oder Kulturveranstaltungen der Kirche aufzukreuzen. Und genau sowas hat gestern wieder einer gemacht. Der steht dann da vor dem Eingang und quatscht einfach jeden und jede an, die zu dieser Tagung kommen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du machst eine Tagung zu spirituellem Missbrauch. Und jemand verteilt diesen scheiß Flyer vom Pfarrercheck. Und das Wilde ist natürlich, dass die meisten Leute damit rechnen, dass das irgendwie zur Veranstaltung gehört und dann so einen Flyer nehmen und dann völlig irritiert reinblicken, oder? Wenn sie das noch nicht kennen.
Ja, ja.
Das war echt mühsam, das dann so abzumoderieren. Manche kannten es natürlich auch schon und sind einfach achselzuckend dran vorbeigegangen. Aber es ist wirklich etwas, also ich hatte jetzt dieses Jahr bei der Synode in St. Gallen, bei der EKS-Synode. Man hat es gehabt bei Ordinationen, die stattgefunden haben, bei größeren Kirchenveranstaltungen. Überall tauchen diese Typen auf, sehen alle ähnlich aus. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch immer derselbe. In dieser Gruppe scheint es nicht zu sein. Aber das ist wirklich einfach sehr, sehr unpassend und schade.
Ja. Ja, also damit hast du jetzt natürlich schon zum Thema der Woche übergeleitet.
Thema der Woche.
Genau, du musst jetzt ein bisschen erklären, die meisten, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch nur vom Hören sagen bis jetzt vernommen, so ja, es gibt so einen Pfarrercheck, meistens wird mir das irgendwie kopfschütteln dann mitgeteilt, aber ich wusste jetzt auch nicht, habe das heute Morgen zum ersten Mal durchgelesen, also du musst uns ein bisschen einführen, was ist das und warum sprechen wir darüber?
Ja, also der Pfarrercheck klingt ja zunächst mal, als ob das irgendeine kirchliche Assessment-Veranstaltung oder sowas wäre für Pfarrerinnen und Pfarrer, die bei uns arbeiten. Das ist es nicht. Es ist eigentlich das Gegenteil davon. Es ist eine PR-Aktion des Bürgerforums Schweiz. Und dieses Bürgerforum versteht sich als eine Reaktion auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die es als Abkehr von traditionellen Werten beschreibt. Mhm. Das Bürgerforum kritisiert insbesondere die sogenannte neulinke 68er-Revolution, der es eine zunehmende Individualisierung und Fragmentisierung der Gesellschaft zuschreibt. Die Folgen davon seien dann Egoismus, Einsamkeit und Sinnverlust. Und das sei überall in der Gesellschaft als großes Problem greifbar. Die Organisation selbst wurde 2020 als Nachfolgerin der Familienlobby Schweiz gegründet, die zwischen 2008 und 2020 mit konservativen, vermeintlich christlich geprägten PR-Kampagnen wie zum Beispiel Marsch fürs Leben in Erscheinung trat, also Abtreibungsgegner. Mein anderes Thema, was die sehr beschäftigt, ist alles, was mit Transgender, mit Queer, mit Regenbogen zu tun hat, außer der Regenbogen bei der Arche Noah. Und insbesondere in diesen Bereichen Lebensschutz und traditionelle Familienwerte, was Sie darunter verstehen, engagieren die sich sehr stark. Sie haben dann aber 2023 ein neues Betätigungsfeld gefunden oder 2022 eigentlich schon, wo sie massiv als Kritiker an den Corona-Maßnahmen und der Impfpolitik des Bundesrates aufgetreten sind. Das hat dann auch zu einem Eklat geführt, dass Daniel Regli, der Präsident damals noch für Marsch fürs Leben, da seinen Rücktritt geben musste, weil er, der sich für das Leben einsetzt, gesagt hat, ja, aber nicht um 400 Alte zu retten, Leute, da machen wir ein bisschen viel Aufwand. Und ist dann da beim Marsch fürs Leben zurückgetreten, kann sich jetzt aber im Bürgerforum umso mehr austoben. Und in diesem Bürgerforum gibt es jetzt eben auch, und das ist das, was uns betrifft, ein Engagement gegen die Säkularisierung der Landeskirchen. Und das Ganze läuft unter dem PR-Titel Pfarrercheck. Die Idee ist, dass die Kirchen im Idealfall eigentlich ein evangeliumsbasiertes Menschenbild prägen würden, dass sie Vorbilder wären für Familien durch Diakonie, die sie betreiben und in der Kultur und Gesellschaft christliche Werte hochhalten. Aber in der Realität, so stellt das Bürgerforum fest, passen sich die Kirchen dem säkularen Zeitgeist an, predigen sozialpolitische und sogar linke Inhalte und betreiben Egoismus unter dem Deckmantel der Selbstverwirklichung. Um da eine Gewissheit zu schaffen für die armen Kirchenmitglieder, die das ja oft selbst nicht beurteilen können, weil das ja alles so kompliziert ist, hat das Bürgerforum einen Pfarrercheck lanciert. Da haben sie einfach mal alle Daten von kirchlichen Mitarbeitern gesammelt. Also du kannst dich da selbst auch suchen in der Suchmaske, Manu. Dann tauchst du auf mit deinem Namen, deiner Funktion, deinem Arbeitsort. Und dann wird da höchstwahrscheinlich stehen, dass du den Pfarrercheck auch nicht ausgefüllt hast. Sie haben insgesamt über, glaube ich, 6000 Leute angefragt und 2 haben den Pfarrercheck ausgefüllt. Eine davon ist tot, also es soll keine Drohung sein. Die ist altershalber wahrscheinlich gestorben, nehme ich an. Aber das Ding ist natürlich, die stellen da Fragen, wie ist Jesus Mensch gewordener Gott, besteht der Sinn des Lebens im Glauben, in der Liebe zu Gott etc. pp. Also wirklich so Hardcore-Dogmatikfragen, auf die sie eine klare Antwort haben. Und über diese Fragen und die Antworten möchte ich gerne heute mit dir sprechen, Manu.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe mich zuerst, du hast mir ja den Flyer oder diesen Pfarrercheck, wo man da die Kreuzchen machen kann, hast du mir zugesandt. Und ich fand das schon wirklich ganz, ganz schlimm. Da ist mir schon das kalte Grausen gekommen. Und dann habe ich erst geguckt, wo kommt das her, und habe mich auf dem Bürgerforum umgesehen und gemerkt, es geht, schlimmer geht immer. Aber was ja eigentlich spannend und hoffentlich auch ein bisschen ertragreich ist jetzt, auch für unsere Diskussion oder für unseren Podcast, ist eben, dass das Theologieverständnis und das Glaubensverständnis hinter einem solchen Check. Und da wäre es sicher spannend zu fragen, wie kommen Menschen darauf, die Eignung von Pfarrern und Pfarrerinnen, eigentlich müsste man das ja hier gendern, aber das finden die ja alle ganz schlimm, von daher sind offenbar weiblich.
Wir sagen einfach von Pfarrpersonen.
Genau, also weibliche Pfarrpersonen sind im Pfarrercheck auch mit gemeint, dass die Idee besteht, man könne über, wie viele sind's, 8 Fragen, eigentlich die Rechtgläubigkeit und die theologische Eignung von Pfarrpersonen sicherstellen. So, das ist ja schon eine wilde Idee.
Ja, das stimmt, oder? Und ich glaube auch, Manu, wir sollten jetzt die Chance beim Schopf packen und nicht nur, wie ich das jetzt gemacht habe, genüsslich in der Einführung, uns lustig machen über die ganze Sache, sondern wirklich vielleicht auch mal zeigen, wie wir als Theologen verantwortlich versuchen, mit solchen Fragen umzugehen, die gestellt werden. Mhm. Und dass da eben ein Kreuzchen nicht reicht und auch nicht eine kleine Sprechblase, in die ich noch was eintragen kann, sondern dass es wirklich um etwas komplett anderes geht. Und vielleicht gelingt es uns, das anhand dieser Fragen durchzuspielen. Wir müssen auch nicht alle Fragen durchspielen. Ich schlage dir mal eine Gruppierung vor. Mhm. Ich glaube, es gibt so eine Dreiergruppe ganz am Anfang, wo so die Hardcore-Dogmatik-Sätze, die mit der Christologie zu tun haben, drin verpackt sind.
Ja.
Da gehört die erste Frage dazu, ist Jesus Mensch gewordener Gott? Die zweite Frage, ist Jesus leiblich auferstanden? Und die dritte Frage, Achtung, jetzt wird's etwas sperrig mit dem Vokabular, schenkt allein das Selbstopfer Jesu Vergebung und ewiges Leben? Mhm. Also wäre mein Vorschlag, wir gruppieren das mal in so eine Christologie-Abteilung und schauen uns das mal an. Jetzt mal ganz spontan, wenn du sowas gefragt würdest, wirst du eigentlich je sowas gefragt, aber also wenn du sowas gefragt würdest, hättest du Mühe zu antworten? Wie würdest du antworten? Würdest du mit Ja, Nein antworten? Und wenn nicht, warum nicht? Oder was würdest du dazu sagen?
Ja, also zur Erklärung an die Zuhörenden. Es ist wirklich so, dass hinter diesen Fragen dann wirklich zwei Kreuzchen sind, also zwei Felder, wo man Ja oder Nein ankreuzen kann. Ja. Und jetzt bei den drei Fragen, die du genannt hast, ich hätte keinerlei Probleme, mit Ja zu antworten, zumal es hier vom Selbstopfer, der Begriff gefällt mir nicht maximal, aber wenn jetzt Sühneopfer gestanden wäre, hätte ich ein bisschen länger noch gezögert, aber von der Selbsthingabe Jesu würde ich gerne auch sprechen, da hätte ich jetzt kein Problem zu sagen, ja, Mensch gewordener Gott, leibliche Auferstehung, Selbsthingabe Jesu Christi, ja, bin ich dabei, da bin ich schon fast zur Hälfte durch den Pfarrercheck.
Ja, ich weiß auch nicht, ob die Fragen gewichtet sind, also ob du da jetzt Zusatzpunkte kriegst, wenn du bei den schweren Fragen punktest. Aber ich glaube, das, was mir zunächst mal auffällt, oder, ist diese, ja, man könnte das jetzt würdevoll klassische Sprache nennen. Ich würde auch irgendwo sagen, diese nicht mehr geerdete Sprache. Also was meinen wir denn damit, wenn wir sagen, ist Jesus Mensch gewordener Gott? Also ist Jesus eine Marvel-Figur? Könnte man ja das auch übersetzen, wenn man das so fragt. Man könnte fragen, ist er irgendwie ein Superheld oder sowas? Oder was ist damit gemeint, oder? Mhm. Und ich glaube, wichtig ist jetzt, also für mich aus einer theologischen Position würde ich erstmal festhalten, also in aller Regel wird Jesus in seinen Selbstbeschreibungen als Sohn Gottes bezeichnet. Mhm. Oder als Menschensohn.
Ja.
Und das, was sich dann in der Dogmatik ausgeprägt hat und was vielen Menschen ganz wichtig war, war diese Idee, dass Jesus zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Also die Bedeutung, die den christlichen Denkerinnen und Denkern wichtig war in der Spätantike, lag darin zu sagen, dass einer als Mensch das getan hat, was kein Mensch tun kann und ja, das unbedingte Bedeutung hat, weil er zugleich Gott ist. Das ist eigentlich die Grundidee, oder? Also es geht nicht darum, dass sich ein Mensch verwandelt in eine Gottheit oder sowas. Das ist eigentlich nicht das, was damit ausgesagt werden soll, oder?
Ja. Ja, aber eben, willst du zuerst die Fragen kurz im Überblick und dann gehen wir auf das Verständnis dahinter ein, oder?
Ja, ich versuche nur zu zeigen, dass diese vermeintlich so klare Frage, ist Jesus Mensch gewordener Gott, ja gar nicht so klar ist. Kommt sehr darauf an, was wir damit sagen wollen, oder? Und wir haben auch im Neuen Testament verschiedene Bilder, die versuchen zu beschreiben, was das sein könnte, an die man sich anlehnen kann. Also an die Taufe Jesu könnte man denken zum Beispiel, oder? Wo die Stimme aus dem Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und es gibt dann die Reden nach der Auferstehung, wo er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden etc. Also da haben wir einiges, was an diese Erhöhung auch denken lässt, also was auch eine Göttlichkeit zeigt. Mhm. Aber es ist eben eine Göttlichkeit, die relational zu Gott steht. Es ist nicht einfach ein Gott, der sich selbst verwandelt quasi und die Maske eines Menschen anzieht, wie man das auch aus antiken Geschichten kennt, oder wo Gottheiten sich entscheiden, so, jetzt gehe ich mal auf die Erde runter und nehme die Gestalt eines Menschen an und mache irgendwas, weil das wäre ja dann kein wahrer Mensch. Und, ja, und ich glaube, gerade so aus einer Perspektive, wo es darum geht, wer ist dieser Jesus Christus für uns, war es halt immer ganz, ganz wichtig, auch zu betonen, dass er auch wahrer Mensch ist. So. Und das wäre jetzt etwas, wo ich ganz stark das Bedürfnis hätte, nicht einfach zu sagen, ist Jesus Mensch gewordener Gott? Ja. Sondern ist Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch. Also es müsste für mich diese Dialektik irgendwie auch ausdrücken und nicht quasi, ja, wie eine antik-mythologische Zauberformel oder sowas erinnern.
Ja, ja. Also dann habe ich dich, weil ich wusste nicht genau, worauf du jetzt abhebst. Du wolltest eigentlich auch zeigen, dass mit der Zustimmung zu diesem Satz oder zu dieser Frage, mit einer positiven oder auch mit einer abschlägigen Antwort, jetzt eigentlich noch relativ wenig sichergestellt ist, weil es auch für diejenigen, die diese Frage bejahen, ja, er ist Mensch gewordener Gott, natürlich noch zahllose Wege gibt, das unterschiedlich zu verstehen und auch zahllose Wege gibt, das wahrscheinlich theologisch auch misszuverstehen. Also man kann sich da alles Mögliche drunter vorstellen und es gibt jahrhundertelange theologiegeschichtliche Kontroversen um genau diese Begrifflichkeiten, Mensch gewordener Gott, wahrer Mensch, Inkarnation, und in der neueren Theologie wird das in nochmal neuen Modellen und Konzepten versucht zu verstehen versucht, weil die damaligen auch philosophischen Kategorien sich überlebt haben und so. Also da ist quasi eine ganze Bibliothek hinter dieser Frage und man hat noch erschreckend wenig sichergestellt, wenn man den Leuten ein Ja zu dieser Frage abgerungen hat.
Ja. Genau, oder? Und ich glaube, man hat es nicht jetzt hier, weißt du, mit einem Satz zu tun, wo man einfach sagen kann, wenn du nicht Ja sagst, dann ist das halt weichgespülte zeitgeistige Theologie und Selbstsäkularisierung, sondern man könnte auch als Hardcore-Biblizist wirklich an diesem Satz zweifeln oder ihn mindestens kontextualisieren müssen. Also wenn man an das Johannesevangelium denkt, jetzt nur so als Beispiel, oder? Da steht nicht drin, dass Jesus Mensch gewordener Gott ist, sondern das ist ein bisschen komplizierter, oder? Da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Also es ist nicht einfach eine Gleichsetzung, eine Identität. Also er ist Gott, aber er ist auch in des Vaters Schoß und er hat es verkündigt. Also es ist nicht diese Maskerade quasi, dieses Schauspiel. Das wollte ich nur damit sagen. Wir können auch weitermachen mit diesem zweiten christologischen Knackpunkt. Ist Jesus leiblich auferstanden? Weiß ich, oder? Die leibliche Auferstehung, das ist etwas, was dir sehr nahe ist, oder Manu?
Ja, da haben wir auch schon Folgen von Ausgeglaubt zu gemacht. Und ich kann da aber gut anschließen und eigentlich dasselbe auch für diese Frage sagen. Es ist natürlich noch nicht sichergestellt, dass eine einheitliche Doktrin ist noch nicht sichergestellt, nur indem Leute bejahen, dass Jesus leiblich auferstanden ist, und auch Leute, die das nicht bejahen. Man müsste da jetzt zurückfragen, welche Vorstellung von Auferstehung hast du, welche Vorstellung von Leiblichkeit hast du und wie denkst du dir das? Es gibt Leute, die sich die leibliche Auferstehung in einer Art und Weise vorstellen, die eigentlich auf die Wiederbelebung einer Leiche hinausläuft, und da würde ich ja selber auch nicht mitgehen. Also es ist die Frage, welche Art der Leiblichkeit, und da kommst du sehr schnell in sehr komplexe dogmatische Streitigkeiten und wirst Leute finden, denen die Auferstehung Christi enorm wichtig ist und die hier aber Nein ankreuzen würden.
Ja, genau. Oder, und ich glaube, auch hier hängt wieder ganz viel am Detail. Also was meint man mit leiblich auferstanden? Es wäre zum Beispiel genau so biblisch und genau so traditionell und klassisch zu sagen, hat Gott Jesus von den Toten auferweckt?
Ja.
Nur so als Beispiel, oder? Ist ein ganz zentraler Satz auch. Und gerade wenn man sich anschaut, wie über Auferstehung im Neuen Testament gesprochen wird, dann hat das immer eine sehr starke Beziehungsdimension. Also diese leibliche Auferstehung ist quasi nicht der philosophische Boden, der verteidigt werden soll, sondern geht auf die Erfahrung zurück, dass Jesus Christus gestorben ist und nach diesem Tod, den die Menschen gesehen und bezeugt haben, ganz vielen Menschen wieder erschienen und begegnet ist. Und ich glaube, dass leiblich, worum es hier geht, ist deswegen wichtig für viele Menschen, weil es darum geht, dass er ihnen nicht einfach erschienen ist wie eine Fata Morgana oder ein innerpsychologische Projektion, die jemand gemacht hat, sondern als etwas, was sie sagen, wow, das ist so real, das ändert alles, was ich über Leben und Tod bis jetzt gedacht habe.
Ja, ja, ja.
Nicht so, oder? Ja, dann kommen wir zu dieser sperrigen Formulierung. Schenkt allein das Selbstopfer Jesu Vergebung und ewiges Leben.
Ja. Ah, Stefan, ich weiß gar nicht, also wir schaffen es ja nicht, durch all diese Fragen jetzt durchzugehen.
Nein, aber wir müssen die drei großen christologischen Themen, finde ich, die müssen wir schon machen, Manu.
Ja, also ich würde den Satz bejahen, aber halt auch, weil ich ja, das ist ja das Problem dabei, du kannst dir ja so ein bisschen zusammenstricken oder ausmalen, aus welchem Stall Leute kommen, die solche Fragen stellen und das Bedürfnis nach einem solchen Pfarrercheck haben. Und ich würde ihnen, diesen Leuten, eigentlich nur ungern die Genugtuung geben, mich theologisch auf ihre Seite zu ziehen, weil ich hier dreimal Ja angekreuzt habe, weil ich merke, was dann hier dahinter steht, diese sehr konservativ fundamentalistische Theologie, auch diese stellvertretende Sühnetheologie, die da garantiert drin mit verbaut sein sollte, die teile ich halt einfach nicht. Und gleichzeitig ist für mich selbstverständlich, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Denkfigur und ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema des Glaubens, dass in der Person von Jesus und in seiner Hingabe aus Liebe zur Welt und zur Menschheit, dass hier gezeigt wird, woraus eigentlich alles Leben entstanden ist und worin unsere Hoffnung auf zukünftiges Leben besteht, nämlich nicht in einem System der Gewalt und der Überwältigung, in einem System, in dem sich die Mächtigen durchsetzen auf Kosten anderer, sondern in einer Welt, die geschaffen ist von einem Gott der Liebe, der Leben hervorbringt, um sein Leben mit anderen zu teilen und der sich hingibt, um anderen Leben zu schenken. Das ist für mich eine fundamentale theologische Einsicht, die ich da drin sehen würde.
Ja, ich glaube, bei mir geht das in eine ganz ähnliche Richtung, oder? Ich habe Mühe, weil ich glaube, dass es nicht, weißt du, falsch ist im Sinne, dass ich sagen würde, ja, das ist jetzt aber eine Irrlehre, die man bekämpfen muss oder irgendwie sowas. Sondern ich glaube, dass es das Falsche ganz groß betont und das Wichtige unter den Tisch fallen lässt. Wenn man davon ausgeht, dass es ein Selbstopfer von Jesus gebraucht habe, um Vergebung und ewiges Leben zu erwirken, dann wäre es ja so, dass man ein Gottesbild hat, der darauf angewiesen ist, dass einer zum Opfer wird für alle.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich ein falsches Verständnis. Es ist ein Verständnis, das nicht wenig verbreitet ist, aber ich glaube nicht, dass es zutrifft. Ich glaube nicht, dass das der Kern ist der christlichen Hoffnung, dass man sagt, Gott war wahnsinnig wütend, aber dann hat sich Jesus geopfert und deswegen gibt's jetzt ewiges Leben für alle und Vergebung. Sondern ich glaube, dass Jesus mit der Botschaft aufgetreten ist, dass es Vergebung jetzt schon gibt, weil Gottes Reich angebrochen ist und er den Menschen gesagt hat, hey, ihr könnt euch vergeben und seid nicht kleinherzig. Euch wurde schon vergeben. Mhm. Ihr könnt auch vergeben. Also diese ganzen Gleichnisreden, oder, wo irgendein reicher König einem die Schuld erlässt und der andere ist dann hartherzig gegenüber seinem Schuldner etc. Das sind ja alles Gleichnisreden, in denen er eigentlich sagen will, oder Lehrreden, in denen er eigentlich sagen will, es ist schon passiert, euch ist schon vergeben, ihr lebt schon in dieser Gnade, ihr müsst es nur sehen. Und das Opfer, also dass Jesus zum Opfer wird, ist, glaube ich, nicht eine metaphysische Notwendigkeit, wo ein Gottessohn sich gesagt hat, so, jetzt lasse ich mich mal ein Kreuz nageln. Er wollte das ja eigentlich nicht, also hat sich nicht bereitwillig hingestellt und gesagt, ja, so, jetzt, das musste ja immer so kommen, das war mein großer, genialer, göttlicher Plan, sondern das war halt das, was unter den Bedingungen von Sünde und Welt passiert mit einem, der sagt, dass das Reich Gottes angebrochen ist.
Ja.
Und daran, dass der dann nicht tot ist und dass er nicht vergessen ist, sondern dass seine Geschichte ganz groß weitergeht und er nicht ausgelöscht wird. Daran ist die Gnade Gottes erkennbar. So ja. Rum würde ich es machen, oder? Aber das andere unterstellt eine völlig falsche Kausalität, glaube ich. Und es ist auch eine furchtbare Religion, wenn du eine Religion hast, wo man sagt, im Zentrum steht die Idee, dass halt jemand geopfert werden muss, damit so etwas wie Gerechtigkeit, Gnade, Vergebung etc. möglich ist.
Ja, ja, eben so kann man das, wenn man das so liest, diesen kurzen Testsatz, dann wird's auch für mich schief. Ich würde gerne wirklich mit dir über das Theologieverständnis und das Glaubensverständnis sprechen, das hinter einem solchen Test liegt, weil ich mich wirklich beim Durchschauen dieser Fragen, ich habe mich wirklich gefragt, wie muss man gestrickt sein, wie muss man Glaube und Theologie verstehen, wenn man ernsthaft annimmt, dass man mit diesen 8 Fragen insgesamt sicherstellen kann, dass Pfarrpersonen quasi auf der richtigen Spur sind. Auf dem Titelblatt heißt es Fragebogen zur Qualität des Personals in christlichen Kirchen und Organisationen. Also die Idee ist tatsächlich, dass man mit diesen Fragen die Qualität des Personals abfragen und sicherstellen kann. Und das ist für mich eine derart absurde Idee, dass es mir schwerfällt, mich in die Geistesverfassung von Menschen hineinzuversetzen, die sich davon irgendetwas versprechen, weil ich ganz ehrlich gesagt genau kein Gramm Fantasie brauche, um mir das größte Arschloch vorzustellen, das je über diesen Planeten geschritten ist und mit großer Überzeugung 8-mal Ja ankreuzt. Ich brauche keine Fantasie, mir das vorzustellen. Ich denke, wie kommt man auf die Idee, damit die Qualität des Personals abchecken zu können? Und dann, was wir natürlich auch diskutieren könnten, ist, welche Art von Glaubens- und Bibelverständnis steht dahinter? Weil die ja auf der Website dann noch Begründungen dieser Antworten. Also sie sagen, man muss eigentlich, lässt sich nur kirchliches Personal rechtfertigen und verantworten, die zu alle Fragen mit Ja beantworten. Und dann heißt es, da auf der Website würden sich ausführliche Begründungen dieser Antworten finden, und dann klickst du da drauf und dann faltet sich einfach eine Liste von Bibelversen auf. Und ja, ich habe wirklich laut aufgelacht heute Morgen, als ich das gesehen habe, weil es genau dieses völlig verquere Theologie- und Bibelverständnis bezeugt, das ich eben genau vermutet habe in einem solchen Fall. Also da kommt dann eben gerade nicht eine Begründung, wie wir das jetzt ja versucht haben, eine Kontextualisierung dieser Aussagen, die helfen könnte zu zeigen, dass sich diese Sätze in einem bestimmten Kontext nahelegen, sondern da kommt einfach eine Liste mit Bibelversen. Also diese Dinge, das würde ich gerne mit dir besprechen.
Also komm, lass uns doch mal anfangen mit der ersten Frage. Also wie kommt man auf die Idee, dass das ein Pfarrercheck sein kann? Und ich glaube, das beschreiben die eigentlich selbst ziemlich klar auf ihrer Webseite. Es ist ja wirklich diese Idee, die Welt ist verrückt geworden und schuld sind die 68er. Thorsten Dietz hat ja einen ganz tollen Podcast gemacht, wo es darum ging, ich glaube, das war bei Das Wort und das Fleisch, wo es so um die Entwicklungen nach 68 ging. Und man sieht das ja in vielen evangelikalen Kirchen und Strömungen, dass 68 als Kulturschock wahrgenommen wurde. Und ich glaube, genau unter diesem Kulturschock, ob der jetzt real ist oder eingeredet, stehen die und wünschen sich eigentlich eine Kirche, die darin ihre Werte hochhält, die sie für die Werte Gottes 1:1 halten, oder? Da machen die auch keinen Unterschied. Das ist dann quasi die Schöpfungsordnung. Das ist so, wie die Welt wieder in Ordnung kommt, wie das Ganze laufen sollte. Und da sollten die Kirchen ihre Rolle wahrnehmen. Und ich glaube, ihr Ziel ist es wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen echten und verwässerten Kirchen zu unterscheiden. Und den, ja, vielleicht auch gesellschaftspolitischen Einfluss dieser verwässerten und beliebigen Kirchen zurückzudrängen. Ich glaube, das ist die Ausgangslage. Das ist die, ja, Grundvoraussetzung, dass die sagen, da ist eigentlich alles vor die Hunde gegangen und ihr liberalen Kirchen seid ein Teil davon.
Ja, ja.
Und das Antwortschema, ich glaube, das ist gar nicht wahnsinnig kompliziert, oder? Das ist wirklich ein klassisch evangelikales Verständnis von Christologie, ein Biblizismus, der sich dann in der Argumentation durchzieht und vor allem auch ein Begründungsmuster, das alle liberaltheologischen Ansätze und Erkenntnisse, alle symbolischen Deutungen, alle pluralistischen Bezugnahmen, die möglich sind mit Bibeltexten im christlichen Glauben, also in den Texten selbst schon, wirklich sehr gewaltsam oder mindestens ignorant zurückdrängt.
Ja, lass mich eine Korrektur anbringen. Ich würde in diesem Zusammenhang wirklich von Fundamentalismus sprechen. Also ich würde sagen, unter allen evangelikalen Freunden und Bekannten, unter ganz vielen Pastoren, die ich kenne, ich kenne, glaube ich, keine einzige Person oder sehr, sehr wenige, denen ich eine derart platte, biblizistische und hermeneutisch völlig ahnungslose theologische Haltung zutrauen würde, wie sie sich in diesem Pfarrercheck zeigt. Also ich nur weil du gesagt hast, evangelikal, die allermeisten Evangelikalen, die ich kenne, selbst wenn ich mit ihnen politisch und gesellschaftlich und kulturell und sexualethisch und so überhaupt nicht übereinstimme, aber diese Art des Bibelquiz Christentums, die vertreten dann doch nur die wenigsten. Also das ist echt jetzt, da würde ich dann sagen, ist die Grenze zu einem sicher im großen evangelikalen Milieu angesiedelten Fundamentalismus wirklich definitiv überschritten.
Manu, ich hoffe, dass wir jetzt nicht einen riesen Streit deswegen bekommen, aber ich glaube, da unterscheidet sich wirklich unsere Deutung oder mindestens, wie wir Dinge nennen. Ich würde ja sagen, dass genau der Schriftfundamentalismus ein Teil ist der evangelikalen Ausprägung des Christentums. Also, dass es nicht so ist, dass es Evangelikale gibt und dann gibt es noch Fundamentalisten, sondern ich würde sagen, Evangelikale sind Fundamentalisten. Jetzt würde ich aber auch sagen, und da treffen wir uns dann vielleicht, dass vieles von dem, was man evangelikal nennen würde, also eine Christozentrik, ein ja missionarisch bewegte Kirche zu sein, etc. Also diese Teile, glaube ich, die sind gar nicht unbedingt evangelikal, sondern die sind evangelisch in einem guten Sinn. Mhm. Ich würde die Linie da ziehen, aber das Evangelikale kann ich ohne einen Fundamentalismus in Bezug auf Schrift, aber dann auch einen Fundamentalismus, wenn es darum geht, dass man den Gehorsam zum Beispiel für verbindlich hält, dass man eine Gesellschaftsordnung ändern will, dass man theokratische Absichten letztendlich verfolgt, dass man glaubt, dass die Offenbarung der Bibel die Grundlage für das Leben aller Menschen sein muss. Also nicht für das eigene, nicht individuell, nicht für die eigene Gruppe, sondern für die ganze Gesellschaft. Doch etwas ist, was wir überall dort sehen können, wo evangelikale Bewegungen Rückenwind erhalten, zum Beispiel in den USA unter einer Trump-Regierung. Oder da beschränken die sich ja nicht darauf zu sagen, wir möchten gerne in unserer Gemeinde nochmal ganz neu über Abtreibung diskutieren, sondern die versuchen das auf dem Rechtsweg mit Gewalt, mit allen Mitteln durchzudrücken und zu verhindern. Und ich glaube tatsächlich, so leid mir das tut, dass dieser Fundamentalismus Teil der evangelikalen Bewegung ist. Aber dass nicht alles, was bei uns als evangelikal beschrieben wird, evangelikal in diesem Sinn ist.
Ja, ich glaube, also ich bin nicht deiner Meinung, Stefan. Das hängt aber halt sehr stark davon ab, wie man den Evangelikalismusbegriff fühlt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Man kann das historisch, genetisch tun und sagen, wir bezeichnen als evangelikal, was sich zum Beispiel zurückführen lässt auf die großen Erweckungsbewegungen im im 17., im 18. Jahrhundert. Man kann das dogmatisch tun, indem man bestimmte Glaubenssätze und Inhalte als evangelikal definiert und alle, die dem nicht zustimmen, allen nicht zuerkennt, wirklich Evangelikale zu sein. Es gibt dieses Quadrilateral von Babington, das tatsächlich vier Eigenschaften nennt. Und genau, da ist, wie du jetzt sagst, der Biblizismus, also er nennt das Biblizismus, ist da tatsächlich eines der entscheidenden Kennzeichen des Evangelikalismus. Er führt das aber eher aus als Wertschätzung und Zentralstellung der Bibel, und das gilt sicher für Evangelikale Land auf und Land ab. Ich würde mich nur dagegen wehren, zu sagen, diese Art des fehlenden Geschichtsbewusstseins, wie es sich in diesem Test und in diesen Begründungen, die ja keine Begründungen sind, sondern nur eine Liste von Bibelstellen, die offenbar alles klar machen, weil ich habe 5 Bibelstellen gefunden, die irgendwie den Anschein geben, diesen einen Satz zu stützen, und das reicht zur Begründung. Diese Art der Argumentation und der vermeintlichen Klärung theologischer Fragen würden sich die meisten Menschen, die ich kenne und die sich auch selber als evangelikal verstehen, würden sich die nie zu eigen machen. Oder die bringen viel mehr historisches Bewusstsein und auch dogmatische Flexibilität oder Weite mit. Deshalb habe ich einfach kurz Einspruch erhoben und gesagt, dass das jetzt einfach als typisch evangelikal zu framen, würde jetzt vielen Menschen nicht gerecht, die doch sehr viel differenzierter über Dinge nachdenken.
Eben, Manu, ich bin sofort bei dir, sobald wir über konkrete Menschen sprechen, oder bin ich wirklich bei dir. Da glaube ich auch, da muss man viel, viel feiner unterscheiden, genau zuhören, nachfragen etc. Also da hast du mich ganz auf deiner Seite. Aber ich glaube, gerade dieses Babington-Quadrilateral, was du jetzt erwähnt hast, oder, hat ja wirklich zentrale Punkte aufgeführt, die sich ja in der Art und Weise, wie diese Fragen gestellt und beantwortet werden, ja durchaus wiederfinden. Also die biblische Autorität, die Autorität der Bibel, indem ich einfach Bibelverse angeben kann, ohne Kontext, ohne historische Verortung, das ist nicht etwas, was mega super untypisch ist, sondern die Idee, dass es so was gibt wie einen Schriftbeweis und ich muss das bessere Bibelzitat haben, ist halt leider nicht untypisch für evangelikale Argumentationen oder Texte. Also da kennen wir ja beide genug Bücher und Schriften und Predigten, in denen das genauso läuft. Also da würde ich schon sagen, und dann diese Zentriertheit auf Jesus Christus, ja übrigens etwas, was mir selbst gar nicht unsympathisch ist, aber finde ich, ist schon auch etwas, was sehr typisch evangelikal ist, kommt ja auch im Quadrilateral vor. Dann die persönliche Bekehrung, Wiedergeburt, das gebe ich zu, das spielt hier in diesen Fragen eine sehr geringe Rolle. Wir können gerne noch drüber diskutieren, warum. Und dann der aktive Einsatz für Mission und Diakonie, der da genannt wird. Ich glaube, das kann man sehr gut nachzeichnen, dass das, was im Babington-Quadrilateral noch als Diakonie oder als Mission verstanden worden ist, dann in den 70ern eine ganz krass politische Wendung genommen hat, wo man gesagt hat, ja, wir müssen nicht selbst irgendwelche Zentren aufbauen und das so und so organisieren, sondern wir müssen rein in die Machtzentren. Wir müssen das politisch steuern, wir müssen politisch unsere Missionsideen verwirklichen.
Ja, aber ich sage einfach, Stefan, die Identifikation, aber wir kommen ja da ein bisschen jetzt von der Spur ab, aber die Identifikation von evangelikal mit fundamentalistisch ist einfach sachlich nicht korrekt. Das stimmt so einfach nicht. Es stimmt historisch nicht, es stimmt empirisch nicht, es stimmt auch nicht im Blick auf Personen, die sich selber evangelikal nennen. Damit würde man eigentlich den fundamentalistischen Spektrum des Evangelikalismus einfach erlauben, den Evangelikalismus zu definieren und die Grenzen zu ziehen, weil die die sind natürlich bestrebt. Es gibt fundamentalistisch gepolte Evangelikale, die den Begriff des Evangelikalismus auf ihren Brand quasi beschränken wollen und allen anderen absprechen, evangelikal zu sein. Und seitdem auch Glaubwürdigkeitsverlust der Evangelikalen durch die Trump-Administration und alles, was da passiert ist, gibt es halt immer mehr Evangelikale, die sagen, ja, ich lasse mir das auch gerne gefallen, wenn man mir sagt, ich wäre nicht mehr evangelikal, weil ich kann immer weniger mitgehen mit dem, was allgemein darunter verstanden wird. Aber es gibt halt eine breite, auch linksevangelikale, politisch linke, sehr auch in vielen Gesellschaftsfragen liberale Segment oder Flügel im Evangelikalismus. Und bis vor wenigen Jahren haben die sich noch ziemlich stolz Evangelikale genannt und auch Wert darauf gelegt, als Teil dieses großen evangelikalen Dachs wahrgenommen zu werden. Mein Eindruck ist einfach bei diesem Pfarrercheck, ich kenne ja die Leute nicht, die da im Einzelnen dahinter stehen, aber für mich ist das eigentlich kein klassisch evangelikales Projekt, weil Evangelikale normalerweise sich nicht so engagieren würden für die Gläubigkeit und Orthodoxie von Pfarrpersonen in den Landeskirchen. Das heißt hier ja Pfarrercheck. Evangelikale haben keine Pfarrer, die haben Pastoren. Und das, also für mich ist das vor allem Kulturkampf. Also wenn du auf das Bürgerforum gehst, Manu, also dann hast du da sofort Leute, das sind rechtskonservative Kulturkämpfer und die wollen jetzt die Kirche auch noch als Außenposten einnehmen für ihre kulturkämpferische Agenda, weißt du?
Ja, also dass es hier um Kulturkampf geht, geschenkt, oder? Und da sind wir uns völlig einig. Und es gibt ja keine, also mindestens mir bekannte evangelikale Kirche in der Schweiz, die dieses Bürgerforum unterstützt oder diesen Pfarrercheck verbreitet oder das irgendwie gut findet. Im Gegenteil. Also das alles geschenkt. Mir ging es nur um den Punkt, dass diese Art von Biblizismus, dieses nicht auf Erkenntnisse historisch-kritischer Forschung eingehen, nicht dieses, der Bibeltext kann, also enthält insofern Gottes Wort, dass er verkündigt in der Gemeinde zu uns sprechen kann, sondern der Bibeltext ist Gottes Wort. Das ist nicht etwas, was dem Evangelikalen grundsätzlich fremd ist. Das meinte ich, oder?
Ja, ja, natürlich.
Und dieses kulturkämpferische Moment, das würde ich auch sagen, das ist die fundamentalistische Unterwanderung und Strömung, die wir seit den 70er Jahren in evangelikalen Gemeinden und Bewegungen haben. Aber nicht hier in der Schweiz und nicht, wenn ich über die evangelische Allianz spreche oder sowas, oder? Also das meinte ich wirklich nicht.
Okay, gut, weil eben die Leute, die Gemeinden, die ich vor Augen habe, da gibt es gibt immer ein breites Spektrum an Menschen und da sind auch immer oder oft irgendwie stramme Kulturkämpfer mit dabei und so, aber ich kenne jetzt eigentlich viele, ich muss es so formulieren, ich kenne viele Gemeinden und viele Gemeindeleiter, die gerade bemüht sind, diese Art des Kulturkampfes und der Polarisierung eben nicht anzuheizen und die einigermaßen noch ein Spektrum verschiedener Leute und Ausrichtungen zusammenzuhalten. So, das,
ja.
Aber jetzt eben.
Manu, ich hab einfach noch ein Ding, wo ich wirklich finde, man kann daran sehr gut zeigen, dass das nicht, weißt du, eine Erscheinungsform derselben Religion ist oder desselben christlichen Glaubens oder der, ja, ich würde so weit gehen und sagen, es ist nicht dieselbe Religion, was hinter diesem Pfarrercheck steht, wie das, wo ich mich zugehörig fühle. Und da meine ich jetzt wirklich nicht einen binnenreformierten oder protestantischen Streit, wo man sagen kann, aber man müsste das ganz anders sagen oder so. Ich meine wirklich etwas, was den Kern des christlichen Glaubens, wie ich ihn kennengelernt habe, berührt. Und zwar, ich komme ja selbst aus einer pietistisch geprägten Gemeinde, also jetzt sicher nicht liberal aufgewachsen in dem Sinne, aber diese Idee, die unter der Frage 5 da aufgeworfen wird, ist der Gehorsam gegenüber den biblischen Geboten die einzige Grundlage eines gelingenden Lebens. Und ich nehme den Teil, oder? Weil das ist da, wo der Kulturkampf stattfindet, oder? Es gibt eigentlich diese biblischen Gebote, auf die sollten wir uns alle beziehen. Wenn wir das tun, dann kommt's gut. Also die Formulierung dieser Frage ist schon deswegen so falsch, weil die Grundlage eines gelingenden Lebens für einen Protestanten nur die Gnade Gottes sein kann. Und niemals das Einhalten biblischer Gebote oder Gesetze oder Schöpfungsordnungen oder whatever, oder? Mhm. Und da, glaube ich, zeigt sich dann, dass eine so fundamentalistisch gestreamte, gesetzliche Religion letztendlich hergestellt werden muss, damit man sie kulturkämpferisch wenden kann. Weil wenn du den Satz umformulieren würdest und sagen würdest, ist Gnade Gottes die einzige Grundlage eines gelingenden Lebens? Mhm. Da würde ich sofort Ja sagen zu. Ja? Damit kannst du aber keinen Kulturkampf machen. Weil diese Gnade ist nicht verfügbar. Da kannst du nicht sagen, ja, ich habe hier die Liste mit den 10 Punkten, an die ihr euch alle halten müsst.
Ja, ja.
Darauf kann ich dich verpflichten, etc. Also ich glaube, dass diese Gesetzlichkeit und diese gerade Ausblendung der Gnade und der Größe Gottes letztendlich die Blasphemie ist, die sie brauchen, um Kulturkampf betreiben zu können.
Ja, ja. Und es ist ja auch völlig mit Händen zu greifen, dass im Hintergrund dieser Frage das gehorsame Befolgen der biblischen Gebote im Blick auf Familie, Kirche, Gesellschaft und Staaten so im Hintergrund ist natürlich die ganze Ablehnung der sogenannten Gender-Ideologie, die LGBTQ-Agenda, die unsere Familien zersetzt und so weiter. Also diese ganzen schrecklichen rechtsextremen Narrative, die stehen ja da, finde ich, greifbar dahinter und eben geframed als Weg zu einem gelingenden, glücklichen Leben. Also ich finde schon, an dieser Frage ist fast alles falsch irgendwie. Also das ist eine
Frage. Also da sind wir dann wirklich bei den Tradwives und nicht beim protestantisch reformierten evangelischen christlichen Glauben.
Ja, ja. Also ich habe auch, da habe ich so Handmaid's Tale Vibes im Kopf.
Total. Ja.
Ja.
Ja, Manu, ich habe das Thema eingebracht, dir gehört das Amen.
Amen.
Das fällt mir jetzt schwer, weil es gäbe noch so viel zu sagen. Mein Amen, ich versuch's mal so. Die Qualität des kirchlichen Personals und überhaupt die Rechtgläubigkeit oder die Vertrauenswürdigkeit von Christenmenschen lässt sich nicht über Multiple-Choice-Tests sicherstellen. Wenn schon, müsste man Fragen stellen, nicht über Kreuzchen auf einem Formular, sondern im persönlichen Gespräch und schauen, wie Menschen bereit sind, sich auf andere einzulassen, sich auch auf andere Meinungen und Glaubensverständnisse einzulassen, von Menschen zu lernen, mit anderen unterwegs zu sein, in einer auch geistlichen Lerngemeinschaft sich zu befinden. Diese Dinge fände ich interessant, Menschen zu stellen, die im Pfarramt sind, aber auch sonst in der Kirche Verantwortung tragen und nicht so ein Rechtgläubigkeitstest. Also ich glaube, dieser Pfarrercheck zielt komplett am Ziel vorbei und produziert eigentlich eher das, was man doch vermeiden wollte, nämlich selbstgefällige und theologisch radikalisierte, geschichtsvergessene Menschen, die man sich für die eigene Kirchgemeinde eher nicht wünscht. Ja.
Amen.
Das war ein langes Amen.
Das war ein Amen mit ganz, ganz vielen geschluckten Seufzern, hatte ich das Gefühl.
Ja, genau. Da war mein Stoßgebet jetzt auch noch mit verbaut.
Genau. Hey Manu, was steht die Woche noch an bei dir? Hast du dir freigenommen? Wirst du irgendwo in einem Soulbad dich auflösen oder
ja,
was ist dein Plan?
Ja, so ganz richtig auf Erholung stehen die Zeichen noch nicht. Ich bin ja die Woche alleine, auch mit den Kindern, weil meine Frau in einer Ausbildung ist und eine Intensivwoche im Kanton Glarus hat. Und ich mache am Freitag habe ich noch eine Podcast-Aufnahme bei Martin Benz in seinem Movecast. Da musste ich mich noch ein bisschen vorbereiten.
Cool.
Aber ich habe mir eigentlich schon vorgenommen, die Dinge etwas ruhiger anzugehen, weil Schön. Ich vom Festival einigermaßen angekratzt bin noch. Und du?
Also ich habe jetzt gerade erfahren, dass du viel Zeit hast und demnach wahrscheinlich die Folgebeschreibung schreiben wirst. Vielen Dank dafür. Ich habe auch eine gute Woche vor mir. Wir nehmen am Dienstagmorgen auf und ich habe heute Abend das Treffen mit der Begleitgruppe des Kompetenzzentrums für Theologie und Ethik. Das sind ganz fantastische Leute aus Uni, Kultur, Gesellschaft, die hier mit uns zusammensitzen werden und mit denen wir überlegen, was sind wichtige Themen, wozu wir etwas machen könnten, damit wir das dann dem Rat der EKS vorschlagen können. Also damit wir da viele gute Köpfe haben, die mitdenken mit uns. Und darauf freue ich mich sehr. Und am Sonntag und Montag ist sowas wie ein kleines Highlight bei uns in der EKS. Dann findet nämlich die Gesprächssynode statt. Das ist eine Synode, in der sich die Leute treffen, ohne dass sie etwas entscheiden müssen und festlegen müssen, sondern sich wirklich frei austauschen können über Themen, die ihnen wichtig sind und mit der Entwicklung unserer Kirche zu tun haben.
Ja, das klingt doch spannend. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und du kannst dann berichten.
Genau.
Dem, was du da an diesen Treffen und Versammlungen gelernt hast.
Jo, hey, euch allen eine gute Zeit, führt euch Gott und denkt immer dran, es gibt nicht nur Ja oder Nein, sondern ganz viel dazwischen und erst dort wird spannend. Tschüss zusammen.
Tschüss.